Aber in Deutschland Fakten zur Energiewende 2023. Denn in diesem Jahr kam mehr als die Hälfte des Stroms in Deutschland aus erneuerbaren Energiequellen. Daten, Diagramme und Fakten zur Energiewende, die immer mehr zur Erfolgsgeschichte wird. Viel Spaß! Willkommen bei Metacheles. Wieder mal eine Ausgabe rund um das Thema Energie. Und wenn wir gerade alle schon so positiv aufgeladen sind, hilft das natürlich gleich die Grätsche in Richtung Werbeeinschub hinzubekommen. Denn natürlich wird auch diese Ausgabe von der wunderbaren Itemis AG gesponsert, mit denen ich übrigens diesen Sommer, wenn ich in Deutschland bin, noch so einiges vorhabe in Richtung Format. Die Itemis AG beschäftigt sich übrigens seit der Gründung intensiv mit dem Thema Model-Based Systems Engineering for Safety and Security. Aktuell zunehmend unter dem Einsatz von AI zur automatisierten Verarbeitung und Formularisierung von Anforderungen oder zur automatisierten Erstellung von Modellen zur Architekturdokumentation und Simulation. Damit lässt sich dann final eine erhebliche Effizienzsteigerung bei gleichzeitiger Verbesserung der Qualität erreichen. Und so können Marktanführungen pünktlich und ohne Anlaufschwierigkeiten erreicht werden. Und das führt letztendlich dazu, dass Unternehmen wie BMW, Carrier, Daimler, Bosch, Continental oder Forvia auf deren Lösungen vertrauen. Ich habe euch entsprechend alles verlinkt im Text. Und Feedback könnt ihr auch geben, t.ly/hallo, und das kommt dann direkt in die nächste Ausgabe, nämlich ins Best-of, was ja jetzt jeden Sonntag kommt. Ihr habt mitbekommen, dass ich geswitcht habe. Ich halte es einfach für sinnvoller, mit dem Feature bereits am Mittwoch rauszugehen. Und deswegen machen wir wirklich den dicken, fetten Arschbombensprung in die Energiewende. Verzeiht es mir, dass ich gleich so flapsig an die Nummer herangehe. Es gibt hier eine ganze Menge aufzurollen. Und im letzten Jahr war die erfolgreichste Ausgabe von Metacheles mit großem Abstand die zu Aber in China. Fakten zur Energiewende im Reich der Mitte. Das hören wir ja so oft in Deutschland. Ah, was können wir mit unseren 2,5% CO2-Emissionen-Ausstoß, hast du nicht gesehen, überhaupt verändern bezüglich der Klimakrise, wenn die in China dieses oder jenes machen? Und da gehen noch so viele Kohlekraftwerke ans Netz. Und hast du nicht gesehen. Ich habe diesen Artikel übrigens verlinkt und immer mal wieder geupdatet, denn da passiert einiges. China wird im nächsten Jahr bereits Peak-Emissionen erreichen und danach switchen sie komplett rüber auf die, auf die sinkenden CO2-Emissionen. Und das hat eine ganze Menge damit zu tun, dass die Erneuerbaren da ausgebaut werden, als gäbe es kein Morgen mehr. Aber generell weniger Zeigefinger, weniger Polemik, aber es ist nicht so einfach bei der ganzen Geschichte. Denn gerade die, die mit Polemik kommen und die vor allen Dingen sich populistisch auch hier positionieren und mit recht einfachen Parolen vermeintliche Erfolge zu diskreditieren, es ist nicht so einfach. Ne? Du kannst schnell was hinaushauen und brauchst dann unfassbar viel Zeit dafür, um das letztendlich auch zu erklären. Und genau das haben wir unter anderem auf einem kleinen Kongress erlebt. Das war der Kongress Zukunft Handwerk. Und da saßen Markus Söder und Robert Habeck auf dem Panel. Und ich finde, dass wir uns diese 6 Minuten jetzt hier wirklich mal ganz geben müssen, damit ihr versteht, wie einfach es ist, hochkomplexe Themen zu zerschießen, und das ist ja populistisch, und wie viel Zeit du brauchst, um das klar und transparent zu erklären. Ich sag mal, Mats ab, wollte ich immer schon mal machen.
Kern ist, erneuerbare Ausbau auf jeden Fall, ist keine Frage, aber dazu braucht es eine grundlastfähige Energieform, und die ist auf Dauer so wäre unsere Überlegung, um es preis- und klimaschutzmäßig gut hinzubekommen, nicht Ersatzkohle, sondern wäre einfach nochmal Kernenergie. In Frankreich macht man es, in Tschechien macht man es, in Schweden macht man es, irgendwie machen es alle. Nur wir sagen, nee, wir wollen das nicht und wir glauben, dass wir die Besseren der Welt sind. Da haben wir einen Dissens logischerweise, aber aus meiner Sicht wäre das das Wichtigste, Verlässlichkeit und Planbarkeit mit einer eigenen CO2 wirklich reduzierenden Energie wäre die Kernenergie. Und alles andere hilft auf Dauer nichts.
Wir hören in Berlin das Wort Zeitenwende, also es werden Sachen gedacht, die man vorher nicht denken konnte. Ist es denkbar, dass auch ein grüner Vizekanzler und Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz da im Kopf auch nochmal anders denkt und sagt, vielleicht doch in einem beschränkten, zeitlich nochmal erweiterten Umfang mehr Kernenergie? Oder bleiben Sie da einfach ganz klar auf dem Kurs Anti-Atomkraft, Atomkraft, nein, danke?
Also haben wir ja gemacht. Wir haben die bestehenden 3 Atomkraftwerke länger laufen lassen, bis die Brennelemente alle waren. Vielleicht darf ich sagen, ich will jetzt keine unnötige Schärfe reinbringen, aber Herr Söder, Ihr Argument wäre stärker, wenn Sie sagen würden, ja, aber als wir in Fukushima den Entschluss gefasst haben, auszusteigen aus der Atomkraft. Ich glaube, Sie haben damals mit Rücktritt gedroht, wenn das nicht sofort passiert. Hatten wir noch 14 Atomkraft.
Waren Sie dabei?
Ja, ich war dabei.
Im Kabinett, im Bayerischen damals?
Im Kabinett war ich nicht dabei,
so,
aber
okay.
Dicht an der Landesregierung in Schleswig-Holstein und der damalige Ministerpräsident Carstensen berichtete das so. Damals hatten wir 14 Atomkraftwerke unter der Regierungsbeteiligung der CSU sind 11 davon abgeschaltet worden und 3 haben wir länger laufen lassen. Diese 3 Atomkraftwerke haben wir länger laufen lassen. Es wäre also glaubhafter, das ganze Argument, wenn man sagen würde, da haben wir einen Fehler gemacht, bevor man sagt, ihr habt einen Fehler gemacht, wenn man denn so scharf auf Atomkraft ist. Und dann gibt es einen großen Unterschied zu Schweden, auch zu der schwedischen Energieministerin Ebba Busch, die in der Tat eine beeindruckende Kollegin ist. Die sagt, wir verbringen unseren Atommüll in Schweden. Die haben ein Endlager. Das zweite Argument, das so ein bisschen schwierig ist, ist, wenn man sagt, wir sind für Atomkraft, aber gleichzeitig Bayern das einzige Land ist, das sagt, wir wissen schon vorher, bevor die Prüfung weg ist, nicht bei uns ein Atommüllendlager. Aber das sind nur politische Anmerkungen. Muss halt jeder seine eigene Glaubwürdigkeit immer wieder überprüfen.
Herr Habeck,
in der Sache selbst.
Ja.
Wir in der Tat haben einen europäischen Binnenmarkt.
Ja.
Ich habe das jetzt ja auch zweimal gehört, Herr Söder.
Ja,
erlauben Sie mir,
sage ich auch nichts dazu.
Erlauben Sie mir kurz, die Fakten klarzustellen. Wir haben einen europäischen Binnenmarkt. Im europäischen Binnenmarkt fließt der Strom über die Grenzen, sofern die Grenzkuppelstellen das zulassen. Das heißt, immer dahin, da wo es günstiger ist, fließt der Strom dahin, wo er teurer verkauft werden kann. Insofern haben wir auch Importe aus dem Ausland, meistens aus den skandinavischen Ländern der erneuerbaren Energien. Insgesamt in einem Volumen von 2% des deutschen Stromverbrauchs haben wir Importe, 2% Nettoimporte. Davon sind 25% Atomstrom aus Frankreich. Also von wegen, dass wir am französischen Atomstrom hängen, das ist alles homöopathisch, wenn ich das sagen darf. Und wir hätten jederzeit die Gelegenheit und die Möglichkeit, das selber zu produzieren. Wir produzieren es nicht selbst, diese 25% von 2%, weil der Strom günstiger ist als Gaskraftwerke, zum Beispiel in Bayern. Es ist also klug, dass wir im europäischen Binnenmarkt die günstigsten Energien nach Deutschland holen. Es ist aber nicht so, dass wir abhängig wären davon. Wir haben eine Riesenkapazität von fossilen Kraftwerken, die wir nicht nutzen. Denn das ist ja auch richtig. Wir haben aus Sicherheitsgründen dann, was wir haben, an den Markt gebracht und die Dinger laufen nicht. Wir haben die niedrigste Kohleverstromung seit in den 60er Jahren. Das liegt auch daran, dass der natürlich, das muss man ehrlicherweise zugeben, dass der Bedarf an Strom im Moment nicht so hoch ist wegen der energieintensiven Industrie, die gebremst produziert, also nichts, worauf ich stolz sein will. Aber die Strategie, günstige Erneuerbare an den Markt zu bringen und den Rest mit grundlastfähigen Kraftwerken, erst Kohle, dann gasförmig, die gasförmigen so schnell es geht und so günstig es wird, zu Wasserstoff zu machen, geht auf. Und wenn ich noch einmal das gelobte Land Frankreich erwähnen darf, der französische Staatskonzern EDF subventioniert die französischen Strompreise. Ja, die deckeln sie sozusagen staatlich. Das geht aber auch nur, weil es ein Staatskonzern ist. Der hat knapp 70 Milliarden Euro Schulden. Das würde ich gerne mal sehen, dass ein Stadtwerk oder irgendein deutscher Energiekonzern 70 Milliarden Schulden hat. Die werden alle insolvent. So, das Problem ist jetzt, dann bin ich fertig, von wegen der günstigen Atomkraft. Die haben ungefähr 50 Atomkraftwerke, die alle renoviert werden müssen. Man schätzt, dass der Preis pro Renovation ungefähr bei einer Milliarde liegt. liegt. Die neuen Atomkraftwerke sind immer geplant mit, also das Ding, das EDF, der französische Konzern in England, baut, sollte 21 Milliarden Euro kosten, ein Kraftwerk. Wir reden bei den Gaskraftwerken pro bei der gleichen Größenordnung ungefähr über 1 Milliarde. Das kostet 21 Milliarden in der Planung. Die ist jetzt hochgesetzt worden auf 38 Milliarden. Der chinesische Co-Investor hat sich verabschiedet davon, weil er gesagt hat, das ist ein Milliardengrab. Wenn da die Kilowattstunde Strom rauskommt, das wird die teuerste Kilowattstunde Strom sein, die jemals in Europa produziert wurde. Und wie das alles ökonomisch aufgeht, das hat mir noch keiner erklärt. Das geht nur auf, weil der französische Staat für den Staatskonzern EDF haftet, um den Strompreis runterzubringen. Um dann auf der europäischen Ebene zu sagen, kann Deutschland nicht dafür sorgen, dass wir einen Ausgleichsmechanismus in den Staatsfinanzen zu bekommen. Große Versprechen der Atomkraft. Also ökonomisch geht das alles nicht auf.
Ja. Anstrengend, ne? Jo. Und deswegen müssen wir jetzt einfach auch mal hier generell komplett, wie ich schon sagte, reinspringen, um mitzubekommen, was in 2023 denn passiert ist. Eine ganze Menge. Denn zum allerersten Mal kamen mehr als 50% unserer Nettostromerzeugung aus erneuerbaren Energien. Lasst uns mal hören, was Fraunhofer dazu sagte. Die öffentliche Nettostromerzeugung hat 2023 einen Rekordanteil erneuerbarer Energien von 59,7% erreicht. Der Anteil an der Last lag bei 57,1%. Das geht aus einer Auswertung hervor, die das Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme heute vorgelegt hat. Bei Wind- und Solarstrom wurden 2023 neue Bestwerte erzielt. Die Erzeugung aus Braunkohle, -27%, und Steinkohle, -35%, ging dagegen stark zurück. Beim Ausbau der Erzeugungskapazitäten stach die Photovoltaik hervor. Mit ca. 14 Gigawatt war der Zubau erstmals zweistellig und übertraf das gesetzliche Klimaschutzziel der Bundesregierung deutlich. Bumm! Mic drop direkt am Anfang. Okay, den hat Robert Habeck eigentlich schon geliefert, ne? Aber ist das nicht toll? Ich meine, das sind keine Zeilen, die ich mir aus ChatGPT zusammengezimmert habe, sondern das kommt vom Fraunhofer-Institut. Und wenn wir das jetzt so ein bisschen aufschlüsseln, dann wird, glaube ich, klar, in welchen Bereichen wir verdammt gut waren und vor allen Dingen, wo wir noch nachlegen müssen. Emissionen sinken nämlich deutlich. 2023 erreichten die CO2-Emissionen mit 673 Millionen Tonnen den niedrigsten Wert seit 7 Jahrzehnten. Abermals, seit 1953 haben wir in Deutschland nicht mehr so wenig Treibhausgase in die Atmosphäre gepumpt. Ich meine, das ist immer noch viel, ne? Das bedeutet übrigens auch, dass wir diesen Wert im Vergleich zum Jahr 1990 fast halbiert haben. Fast. Es sind 46%. Es gibt natürlich auch ein bisschen Schatten und das meine ich mit dieser Geschichte in Richtung, es gibt immer noch viel zu tun. Die im Klimaschutzgesetz vorgeschriebenen Ziele, die wurden nämlich verfehlt. Und das mit immerhin 49 Millionen Tonnen. Und wenn ich das mal irgendwie so kurz ausrechne, sind das so roundabout 13%. Übrigens, alleine hätte das Verkehrsministerium seine Vorgaben eingehalten, dann hätten wir, glaube ich, diese Ziele nicht verfehlt. Was auch wirklich so ein bisschen zeigt, in welchen Ressorts wir den dicken, fetten Hebel ansetzen müssen. Übrigens auch hier wieder, seit Jahrzehnten eine Fahrt mit der Bahn in Deutschland zeigt euch, in welche Richtung das geht. Und letztendlich waren die Hauptfaktoren für den Rückgang der Emissionen Veränderungen in der Stromhandelsbilanz der EU, die sich in geringeren Exporten und höheren Importen niederschlugen. Aber auch, und das müssen wir ganz klar benennen, jetzt kommt hier der Deindustrialisierungsalarm, Produktionsrückgänge, vor allem in der energieintensiven Industrie sowie Einsparungen im Strom- und Gasverbrauch. Energieverbrauch und Preise, da sind wir denn da gleich. Ne? Die Zeiten, in denen die Preisschocks uns den Atem geraubt haben, die sind größtenteils vorbei. Aber das heißt nicht, dass jetzt alles wieder beim Alten ist. Mit dem Wechsel zur global gehandelten Flüssigerdgas haben wir uns quasi auf Dauerteuermodus eingestellt. Die Gaspreise sind jetzt auf einem Level, das locker doppelt so hoch ist wie vor der Krise. Als ob das jetzt nicht schon genug wäre, zucken die Preise jetzt auch noch bei jeder globalen Windhose. Also heißt, die sind extrem volatil. Aber warte, das kommt noch dicker. Der CO2-Preis hat zwar einen kleinen Slide hingelegt, klebt aber immer noch stolz bei rund 80 Euro pro Tonne im vierten Quartal. So als würde er praktisch sagen, hey, fossile Brennstoffe, ihr seid mir immer noch zu billig. Das Resultat? Die Nutzung fossiler Energieträger ist eingebrochen und zwar um satte 9%. Währenddessen halten die erneuerbaren Energieträger tapfer die Stellung und steigen sogar leicht. Um das Ganze in Zahlen zu packen, der Primärenergieverbrauch hat sich 2023 auf insgesamt 2.997 Terawattstunden eingependelt. Das waren übrigens 2022 noch 3.264 und 2021 3.456. Also ihr merkt, wir werden ja offensichtlich auch eine Ecke sparsamer. Ich finde es sensationell. Zu den erneuerbaren Energien. Zum ersten Mal, ich habe es schon am Anfang gesagt, hat der Anteil der erneuerbaren Energien am Bruttostromverbrauch die magische 50%-Marke geknackt. Wir reden hier von 268 Terawattstunden Strom aus Wind, Sonne, Wasser und Biomasse. Das ist ein fettes Plus von 13 Terawattstunden, also insgesamt 15% wäre toll im Vergleich zu 2022. Das ist schon wirklich durchaus ein Grund zum Feiern. Aber es kommt noch besser. Mit 14,4 Gigawatt neuer Solarkapazität haben wir den alten Ausbaurekord nicht nur eingestellt, sondern mit einem satten Sprung von 6,2 Gigawatt pulverisiert. Und das Coolste? Mehr als zwei Drittel des Zuwachses bei der Photovoltaik kam von Dächern. Richtig. Unsere Dächer werden zu Powerstations und man hat das Gefühl, dass wir einen Remix des erfolgreichen 100.000 Dächerprogramms erleben. Übrigens, das hat auch eine ganze Menge damit zu tun, dass die ganzen Balkonkraftwerke ordentlich an Momentum und Dynamik aufgebaut haben. Also, falls ihr euch immer noch mal Gedanken darüber macht, ob ihr euch eins holen solltet, ey, feuerfrei, tut es. Es kann nur helfen. Beim Thema Windkraft sind wir zwar ein bisschen ins Stolpern geraten mit nur 2,9 Gigawatt Ausbau. Da hängen wir nämlich immer noch hinter dem Ziel des erneuerbaren Energiengesetzes. Aber hey, es gibt Licht am Ende des Tunnels. Die Zahl der Genehmigungen für neue Windräder auf dem Festland hat sich auf 7,7 Gigawatt verdoppelt. Abermals verdoppelt. Wir nehmen Fahrt auf. Und weil gute Nachrichten nie alleine kommen, fast die Hälfte des Stroms, den wir aus den Nachbarländern importieren, stammt mittlerweile aus erneuerbaren Quellen. Also, falls jemand noch zweifelt hat, ob wir auf dem richtigen Weg sind, braucht er da noch mehr Beweise für? Ich glaube nicht. Aber dafür brauchen wir natürlich auch eine entsprechend nachhaltige Infrastruktur. Um unser Netz so richtig fit für die Zukunft zu machen, müssen wir von jetzt bis 2045 etwa 310 Milliarden Euro locker machen. Das Ziel? Unser Netz von 37.000 auf stolze 71.000 Leitungskilometer auszubauen. Sowohl an Land als auch auf hoher See. Und das ist eine Mammutaufgabe. Und dann ist da noch das Wasserstoffkernnetz. Die Bundesregierung und die FNB Gas haben rund 9.700 Kilometer Wasserstoffkernleitungen ins Auge gefasst. Mit einem Investitionsvolumen von fast 20 Milliarden Euro sollen diese bis 2032 hochgezogen werden, um Kraftwerke und Industrien mit dem sauberen Gas zu versorgen. Und wie sieht es in der Realität aus? Auch da gibt es Licht und Schatten. Im ersten Halbjahr 2023 wurden gerade mal 127 Kilometer neue Stromleitungen in Betrieb genommen. Das ist ja gar nichts. Das ist ein Pups. Aber und jetzt kommt der Lichtblick. Im gleichen Zeitraum wurden Genehmigungsverfahren für Projekte mit einer Gesamtlänge von 1950 Kilometer angekurbelt. Zum Vergleich: Im Halbjahr davor waren es nur 114 Kilometer. Das ist eine 15-fachung, sag ich mal so Pi mal Daumen. Das ist nicht nur ein ziemlicher Sprung nach vorne, sondern das einfach ein Zeichen, dass die Dinge endlich ins Rollen kommen. Das alles, was wir in 2023 erreicht haben, das ist wirklich mehr als nur ein Aufbruch. Vor allen Dingen sehe ich das auch in den internationalen Medien, die darüber berichten, dass so eine Industrienation wie Deutschland, die nun mal mittlerweile wieder die drittstärkste weltweit ist, so etwas schafft, dass das inspiriert und motiviert, uns hier zu folgen. Ich meine, wir können nun einen Stuhlkreis bilden und all die Argumente ausgraben, die diese Erfolge diskreditieren könnten. Nur bringt uns das genau 0,0. Und das scheint auch so wunderbar deutsch zu sein. Ich habe euch ja im Artikel diverse Studien und Diagramme reingepackt. Unter anderem ist eines dabei, wo Menschen gefragt werden, was sie glauben, wie viele Menschen die politischen Klimamaßnahmen in Deutschland befürworten würden. Und da sagen die 31%, aber tatsächlich sind es 43%. Und da merkt ihr ganz einfach mal, wie schlecht wir PR-technisch hier aufgestellt sind. Die letzten 4 Jahre inklusive Corona-Schock und einem Krieg in Europa, der endlich zur Abnabelung einer irrsinnigen Energieabhängigkeit führte, all das hat Spuren hinterlassen. Das bedeutete auch, dass diese so wichtige Transformation in die wohl wirtschaftlich schwierigste Ära der letzten Jahrzehnte fiel. Aber wir können uns davor nicht verstecken, was übrigens auch umfangreich in der Industrie angekommen ist. Über 50 deutsche Unternehmen haben sich in einem gemeinsamen Appell auf Initiative der Stiftung Klimawirtschaft an die Politik gewendet. In dem Papier mit dem Titel Die Transformation als Jahrhundertprojekt bekennen sich die Unternehmen zum Standort Deutschland und den Klimazielen. Gleichzeitig betont der Aufruf, dass rechtsextreme Kräfte Demokratie und die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit Deutschlands bedrohen. Übrigens zu diesen Unternehmen gehören Deutsche Telekom, Rossmann, DN, ENBW, E.ON, IKEA, Hugo Boss, Otto Group, Miele, Puma, Salzgitter, Strabag, ThyssenKrupp, Faude, Wacker. Mensch, da sind dicke Versorger wie ENBW und E.ON dabei. Da sind Firmen wie ThyssenKrupp dabei, denen es so wichtig ist, in Zukunft einfach klimaneutralen oder CO2-ärmeren Stahl zu produzieren. Und die natürlich genauso darauf pochen, dass wir die Infrastruktur für Wasserstoff, für grünen Wasserstoff in der Zukunft auf die Kette bekommen. Lasst euch das wirklich mal auf der Zunge zergehen. Die pochen auf mehr Unterstützung für diesen grünen Umbau. Und dass die Erfolge 2023 keine Eintagsfliege waren und sind, das zeigen auch die aktuellen Daten für zum Beispiel den Januar und Februar 2024. Denn da haben wir alleine bei der Photovoltaikleistung 2,5 Gigawatt zugebaut. Übers ganze Jahr brauchen wir noch weitere 10, also insgesamt 12,5. Wir sind auf dem Weg zu 15. Das ist toll. Und wenn ich mir die erste Woche im April anschaue, jetzt haltet euch fest, 77,9% der öffentlichen Nettostromerzeugung in Deutschland kam aus Erneuerbaren. Das sind fast 80%. Das hätte man sich vor 10 Jahren nicht ansatzweise vorstellen können. Und wir sind auch verdammt gut durch den Winter gekommen. Im Gesamtjahr 2023 hatte Deutschland per Saldo einen kleinen Anteil seines Stroms, knapp 3%, aus Nachbarländern importiert. Während der Wintermonate dagegen kehrte sich das um und es wurde etwas Strom exportiert. Hier hat sich eine Veränderung ergeben. In früheren Jahren hat Deutschland vor allem im Winter sehr viel Strom an Nachbarländer geliefert. Dieser Exportüberhang ist in den vergangenen Jahren Schritt für Schritt verschwunden. Wir brauchen es ganz einfach selber. Das ist unter anderem eine Folge des Kernkraftausstiegs, aber auch des steigenden CO2-Preises, der deutsche Kohlekraftwerke unrentabler gemacht hat. Stattdessen laufen jetzt häufiger umweltfreundlichere Kraftwerke im Ausland. Sowohl die deutschen Stromimporte als auch die Exporte kamen 2023 überwiegend aus erneuerbaren Energiequellen. Wir können uns beziehungsweise wir können gar nicht anders, als uns den Unternehmen anschließen, die den Klimawirtschaftsappell unterzeichneten. Und ein Blick nach Asien macht das ziemlich offensichtlich. China steht wirtschaftlich unter einem immensen Druck. Und was macht das Land? Es setzt voll auf Clean Tech und erneuerbare Energien. Und jetzt haltet euch fest, im letzten Jahr haben diese Industrien zu 40% zum Wirtschaftswachstum beigetragen. Das ist sensationell. Ja, in Deutschland fand, und das sind ja immer wieder diese Mahner, und findet eine Deindustrialisierung statt. Und zwar bei den Erneuerbaren. Unsere Solarindustrie war weltweit nicht nur technologisch führend. Jetzt begeben wir uns in eine erneute Abhängigkeit bezüglich kritischer Infrastruktur und deren Wertschöpfungsketten. Um die Energiewende auf die Kette zu bekommen, brauchen wir diese Wertschöpfungsketten für systemkritische Infrastrukturen im Land und auch endlich eine bessere PR, um die bisher erzielten Erfolge zu kommunizieren. Dann kriegen wir das auch alles hin. Da bin ich mir sicher. t.ly/hallo, t.ly/hallo. Ich bin gespannt, was ihr haltet von der Energiewende in Deutschland, von den Erfolgen, von den Herausforderungen und wie ihr vielleicht selber daran teilhabt, beziehungsweise selbige pusht. Ich sehe es ja auf Social Media immer wieder in den Feeds von Userinnen und Usern, die sich Solarkraftwerke aufs Dach gebaut haben, die damit ihren EV laden und auch diejenigen, die neue Wärmepumpen eingebaut haben. Ich bin gespannt. t.ly/hallo und dann könnt ihr mir entsprechend Feedback geben. Und unter t.ly/paypal könnt ihr mir ein bisschen was in die Kaffeekasse schmeißen. Wie immer, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und ciao.